Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite wieder, wie immer, Rechtsanwalt Steffen Pasler von der ETR Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt in der Herbstferienzeit wuppen wir das einfach auch nochmal gemeinsam und starten mal rein in unsere aktuellen Themen. Ich habe was mitgebracht, mal wieder zu dem Thema Verification of Payee. Da geht es ja darum, dass seit dem 9.10. bei den Banken der Empfänger einer Zahlung mit der entsprechenden Kontonummer abgeglichen wird. Und wenn es dann eben da Themen gibt, dass sich dann unter Umständen die Bank meldet oder die Überweisung nicht durchgeht. Ein Hinweis, Überweisung an die Minijobzentrale, dort bitte als Empfänger die deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee angeben und als Verwendungszweck die achtstellige Betriebsnummer und den jeweiligen Beitragsmonat, dann sollte dort dann das Geld auch ankommen. Zum anderen hat das Finanzministerium Schleswig-Holstein mitgeteilt, dass Überweisung an Finanzämter in Schleswig-Holstein, dass da als Empfänger das konkrete Finanzamt genannt werden muss. Achtung, in der letzten Folge hatten wir berichtet, in Bayern, da musste der Freistaat Bayern ganz allgemein genannt werden, nicht das konkrete Finanzamt. Hier in Schleswig-Holstein, da muss dann das konkrete Finanzamt wieder genannt werden. Als nächstes habe ich eine Information der Bundesregierung mitgebracht, die ganz spannend ist. Da gab es eine kleine Anfrage und es ging um Schenkungen bzw. Erbschaften mit einem Wert über 26 Millionen Euro. Sie werden wissen, wenn ich bei über 26 Millionen Euro bin, da gelten die normalen 13a, 13b Erbschaftssteuergesetzbefreiungen für Unternehmensvermögen nicht, sondern wir haben dann Spezialvorschriften, einmal den 13c Erbschaftssteuergesetz, das sogenannte Abschmelzungsmodell, und es gibt dann nochmal einen Steuererlass nach 28a Erbschaftssteuergesetz nach der Verschonungsbedarfprüfung. Es ging jetzt hier um diesen Steuererlass nach 28a Erbschaftssteuergesetz. Und wie oft der denn eigentlich beantragt und gewährt worden ist. Und in 2024 waren das wohl 41 Schenkungen und 4 Erbschaften, also nicht so viel. Aber dann in der Summe, um was es geht, dann doch wieder viel, denn der Gesamtwert dieser 41 Schenkungen und 4 Erbschaften, der betrug 11,1 Milliarden Euro. Und da sind dann eben entsprechende Steuererlasse dann auch gewährt worden. Also, wenn man dann eben in den Bereich kommt, dann kann sich der 28a Erbschaftssteuergesetz dann auch lohnen. Ja, und dann hast du uns noch was mitgebracht, Steffen.
Ja, wahrscheinlich andere Einkommensliga. Es geht um Verbraucherkreditverträge. Da ist die Bundesrepublik verpflichtet, bis zum 20. November 2025 eine EU-Richtlinie umzusetzen. Das soll auch passieren. Danach sollen Allgemeinverbraucherdarlehensverträge künftig auch in Textform geschlossen werden können, statt wie bisher nur in Schriftform. Allerdings soll die Kreditwürdigkeitsprüfung verschärft werden und stärker an die Vorgaben für Immobiliarverbraucherdarlehensverträge angeglichen werden. Ja, also Fluch und Segen und ein Wortwurm. Da Neues auch von der Gewerbeummeldung. Also wenn man seinen Gewerbebetrieb verlegen will, musste man bislang das Gewerbe beim bisherigen Gewerbeamt abmelden. Das soll entfallen. Zukünftig soll es reichen, beim Umzug in einen anderen Gewerbebezirk dort das Unternehmen anzumelden. Dieses Gewerbeamt soll sich dann um die Abmeldung bei dem alten Gewerbeamt kümmern. Hoffentlich klappt das so.
Also das ist ja wirklich auch mal eine schöne Änderung. Das erleichtert ja noch einiges. Oft wird das ja vergessen, überhaupt sich darum zu kümmern. Aber dass es dann eben hier ein Schritt dann für den Gewerbetreibenden wegfällt, das ist ja dann
das
schon.
Das wäre gelebter Bürokratieabbau,
in der Tat. In der Tat, genau. So, dann bist du auch gleich wieder dran zum Steueränderungsgesetz. Da gab es noch mal Fragen, was ist denn da so Inhalt? Und da hast du uns auch noch mal ein paar Punkte mitgebracht.
Ja, es geht um die weitere Stärkung des Ehrenamtes. Die Freigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von Vereinen soll auf 50.000 Euro angehoben werden. Der Übungsleiterfreibetrag auf 3.300 Euro und die Ehrenamtspauschale wird auf 960 Euro angehoben. Die Freigrenze für die zeitnahe Mittelverwendung wird auf 100.000 Euro erhöht und ganz wichtig, Der E-Sport wird als gemeinnützig anerkannt. Also zukünftig kann man also auch gemeinnützig zocken.
Ja, dann kann man sich auch noch mal fragen, das waren der Teile des geplanten Steueränderungsgesetzes 2025. Übrigens, witzig, witzig, also jedes Mal, wenn ich ein Steuergesetz auf den Weg bringe, ändere ich ja sowieso was, also Steueränderungsgesetz zu nennen. Naja, gut. Wie ist denn da eigentlich gerade der aktuelle gesetzliche Stand? Also in dem Augenblick, wo Sie diese Podcast-Folge hören, hoffentlich, dass Sie es nicht zu spät hören, ist das Steueränderungsgesetz von der Bundesregierung in den Bundestag eingebracht worden. Es gab eine erste Lesung, dann ist das Ganze in den Finanzausschuss gegeben worden und jetzt hat auch schon der Bundesrat Stellung dazu genommen, nämlich am 17.10. Der Bundesrat findet aus Sicht der Länder das jetzt kein so gelungenes Gesetz. Die Länder würden hier finanziell überfordert und unangemessen eben belastet durch dieses Gesetz. Man fordert dann eben dort auch nochmal Anpassungen. Wir müssen dann also mal schauen, was dann am Ende beim Finanzausschuss rauskommt, weil dann kommt es wieder das Ganze zum Bundestag und wird dann hoffentlich noch vor dem Jahresende verabschiedet. Also auch da müssen wir mal Daumen drücken, dass das alles noch klappt. Als letztes von mir dann nochmal zwei Hinweise. Einmal zum Kassengesetz, wenn man sich da aktuell informieren möchte. Es gibt überarbeitete FAQs des Bundesfinanzministeriums. Also da gerne nochmal danach googeln. Da gibt es eben einen aktuellen Stand, wo dann eben die entsprechenden Fragen und Antworten aufgeführt sind. Das aktuelle Stand ist hier der 15.10., auch vom 15.10., auch wieder vom BMF, gibt es ein Schreiben zur Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnungen, also zur E-Rechnung ab dem 01.01.2025. Auch hier findet sich das aktuelle Schreiben auf der Seite des Bundesfinanzministeriums. Und damit kommen wir auch schon zu den aktuellen Urteilen der Woche. Und normalerweise ist bei uns ja so die Aufteilung, der Steffen Pasler macht die zivilrechtlichen, arbeitsrechtlichen Sachen und ich eher das Steuerliche. Jetzt habe ich aber mal was vom BGH mitgebracht. Da ging es darum, was ist denn eigentlich, wenn es einen Aufklärungs-Behandlungsfehler gibt und dann eben entsprechende Schäden daraus entstehen bei einer Corona-Impfung? Das ist jetzt also bis zum BGH gegangen und da wollten die Kläger entsprechendes Geld von dem behandelnden Arzt haben. Und der BGH hat jetzt entschieden, dass die Corona-Impfung, jedenfalls bis zum 7.4.2023, die entsprechenden Schutzimpfungen, die ja vorgenommen worden sind, dass es zwar der Arzt gemacht hat, aber dass es nicht der Arzt in seiner eigenen Stellung dann durchgeführt hat, sondern dass er dies in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes gehandelt hat. Also er hat praktisch als Vertreter des Staates diese Impfung vorgenommen. Und Sie werden jetzt schon ein Gefühl dafür haben, in welche Richtung das geht. Wenn er das praktisch nur als Vertreter des Staates gemacht hat, dann ist er nicht persönlich für etwaige Impfschäden haftbar, sondern da muss man sich dann im Wege der Amtshaftung nach Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz an den Staat halten. Und Steffen, du hattest in der Vorbesprechung schon ein bisschen gelächelt. Da wird es dann nicht so
Ja,
einfach. Ne?
genau, weil dann gilt dann das Fahrlässigkeitsprivileg und dann wird es schon sehr schwierig, hier den Staat in Anspruch zu nehmen.
Also von daher, bei Impfschäden muss man sich auf einen langen und ja, kostspieligen Weg einlassen. So, und dann nochmal zwei Urteile von dir.
Ja, einmal ist LAG Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Rostock, also meine Heimat-LAG, hatte einen Fall zu entscheiden. Da ist ein Personaldezernent seit 5 Jahren freigestellt von seiner Universitätsklinik. Irgendwann hat es ihm wohl gelangweilt. Jedenfalls ist er dann tätig geworden für eine Rechtsanwaltskanzlei im Rahmen einer Nebentätigkeit. Das fand die Universitätsklinik gar nicht lustig und hat ihm wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens entlassen. Gegen die Kündigung ist er vorgegangen, zu Recht, wie das LAG Mecklenburg-Vorpommern sagt, weil seine Tätigkeit dort in dieser Anwaltskanzlei stellt keinen Wettbewerb zur Universitätsklinik dar. Kann man so sehen, denke ich. Was mich so überrascht hat, ist 5 Jahre freigestellt unter Vorzahlung der Vergütung. Die Universitätsklinik kann sich's offensichtlich leisten.
Ja, das klingt gut. So, ich hatte vergessen, übrigens Urteil und Aktenzeichen und so zu nennen. Mach du doch mal bitte deins, dann mache ich gleich
Ja,
nochmal
das
vom
ist die Entscheidung des
BGH-Urteil.
LG Mecklenburg-Vorpommern vom 12. August 2024. zum Aktenzeichen 5 SLA 128 aus 24 und jetzt deine BGH-Entscheidung noch
Ja, danke
nachliefern.
schön. Das war das Urteil vom 9. Oktober 2025, Aktenzeichen römisch 3 ZR 180 aus 24. So, damit ist das auch nachgeliefert und du hast dann noch mal ja einen kleinen Krimi aus Niedersachsen.
Genau, das LRG Niedersachsen hatte eine außerordentliche fristlose Kündigung zu prüfen. Was war da passiert? Ein Arbeitnehmer hat pflichtwidrig ein privates Handy genutzt, darauf angesprochen von seinem Vorgesetzten, hat er reagiert mit Hau ab hier, hat nach diesem Vorgesetzten getreten und ihn weggestoßen. Das alles hatte noch nicht die Qualität einer Beleidigung oder Körperverletzung. Das muss man wissen. Trotzdem hat das LRG Niedersachsen gesagt, das reicht für eine außerordentliche Kündigung auch ohne vorhergehende Abmahnung. Also schon eine gewisse Verschärfung aus meiner Sicht für die Gründe einer außerordentlichen Kündigung. Das war das Urteil des LRG Niedersachsen vom 25. August 2025 zum Aktenzeichen 15 SLA 315 aus 25. So, und nun haben wir doch noch was Steuerliches, oder?
Ja, ich bringe gleich noch was Steuerliches, aber zu dem Urteil, was du gerade genannt hattest, auch noch mal so aus meiner Sicht. Ich bin ja auch Arbeitgeber, also ich würde dann immer einen Arbeitsrechtler noch mal fragen in den Situationen, was du gerade meintest, hätte dich jetzt hier auch überrascht. Das ist ja so fein ziseliert. Man weiß ja gar nicht, wie man jetzt eigentlich reagieren soll. Reicht eine Abmahnung? Muss ich außerordentlich kündigen? Was soll ich tun? Also da sollte man sich schon professionellen Rat suchen, damit man
Das
hier
stimmt, in
richtig
jedem
vorgeht,
Fall.
ne? Ja, also wirklich schwierige Materie. Ja, schwierige Materie, was Steuerliches. Es geht um all diejenigen, die mit Ferienwohnungen zu tun haben oder Mandanten beraten, die eine Ferienwohnung haben. Aus meiner Sicht gar nicht so ein einfaches Thema, gerade wenn es auch in allen möglichen Bereichen um die steuerliche Behandlung geht. Ein Thema ist unter anderem, habe ich denn eigentlich eine Gewinnerzielungsabsicht oder liegt Liebhaberei vor? Das taucht immer wieder auf, das Thema. Und das muss man sich dann eben schon genau angucken. Und das musste hier in meinem Fall der BFH auch machen. Der BFH hat erstmal gesagt, okay, wir müssen, wenn ich eine Ferienwohnung an immer wieder wechselnde Feriengäste vermiete, dann schauen, dass wir das mit einer Dauervermietung vergleichen. Weil bei einer Dauervermietung habe ich normalerweise Gewinnerzielungsabsicht. Wenn das immer wechselnde Gäste sind, da weiß ich ja nicht so richtig, was ich übers Jahr verdiene. Und da kann das dann halt schon mal sein, dass ich durchgehend Verluste mache. Das war hier in dem Fall auch so, und dass ich dann vielleicht doch sagen muss, Liebhaberei. Warum sich der BFH das Ganze dann jetzt hier nochmal ganz genau angeguckt hat und dann im Endeffekt auch dem vorhergehenden Finanzgericht Rheinland-Pfalz den Fall aus meiner Sicht um die Ohren gehauen hat, ist, dass man schauen muss, wie sind denn die Verhältnisse? Und der BFH hat gesagt, pass auf, wenn du bei der ortsüblichen Vermietungszeit, also ein unter der von 25% liegt. Also es gibt so eine 25%-Grenze, und wenn ich unter 25% der ortsüblichen Vermietungszeit habe, dann könnte es ein Thema geben. Das hat das FG in dem Fall sich nicht so ganz genau angeguckt, und das FG hat aus Sicht des BFH das nicht richtig gemacht, dass man sich das Ganze über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren anschauen muss. Das FG hat einen deutlich geringeren Zeitraum sich angesehen, sodass es da eben dann auch mal zu Spitzen kommen kann, die dann eben nicht repräsentativ sind. Das Ganze ist an das FG Rheinland-Pfalz wieder zurückgegangen. Heißt aber für all diejenigen, die eine Ferienwohnung haben oder eben eine Ferienwohnung beraten, die sollten sich, wenn es um das Thema Liebhaberei geht, auf jeden Fall das Urteil des BFH mal anschauen, ob man dann für ihren Fall da auch noch mal ein bisschen Nektar draus saugen kann. Das ist das Urteil des BFH vom 12. August 2025 zum Aktenzeichen römisch 9 R23 aus 24. Ja, Steffen, und damit sind wir für die Woche wieder durch. Vielen Dank, dass
Jo.
du dabei warst. Und ja, dann Ihnen eine
Dann bis
schöne
nächste
Woche
Woche.
und dann bis nächste Woche. Ja, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.